Hallo und herzlich willkommen zur Folge 90, liebe Videospielfreunde. Und heute, was ganz Besonderes, zum Abschluss dieses Jahres, schauen wir, und das heißt, ich, der Dennis, unser Professor, der Carsten.
Hallo.
Und der Mann, der noch nie eine Uni von innen gesehen hat, unser Chris.
Doch, habe ich. Ich bin mal in einer Uni gewesen, der Uni Essen. Ich bin aber, glaube ich, nur gewesen, weil ich jemand besucht habe. Also einmal war ich auf jeden Fall in der Uni.
Studentinnenwohnheim zählt nicht. Wir gucken heute ein bisschen auf unsere Erinnerungen. Nein, Quatsch, wir schwelgen ein bisschen in unseren Erinnerungen. Und wir umschreiben das im Großen und Ganzen mit dem Wort Computerspieljournalismus.
Yes.
Wir werden in den Gedanken wühlen, welche Magazine gab es, gibt es. Gibt es nicht mehr, jetzt aktuell, haben wir gelesen, hätten wir gern gelesen, war cool, war nicht cool und so weiter und so fort. Und da haben wir uns natürlich höchst professionell drauf vorbereitet, deswegen ist Carsten ja auch mit dabei.
Jo.
Und
es ist auf jeden Fall ziemlich viel Druck, der hier aufgebaut wird gerade.
Druck, es läuft los, nicht so Druck aufbauen in diesem Land. So sieht's aus. Damit wir aber ganz sachte und sanft in diesen Podcast reinkommen, möchte ich doch heute spontan, das wissen die beiden nämlich noch gar nicht, ein zuletzt gespielt an die Hand geben und einmal kurz nachhorchen. Jungs, was gab es zuletzt bei euch an Videospielkost?
Warte mal, ich fange eben kurz an, weil es geht bei mir tatsächlich echt schnell. Ich bin immer noch bei Robocop dran.
Wie viele Stunden hast du gespielt bisher?
Bitte was?
Wie viele Stunden hast du bisher gespielt?
16 Stunden.
Ja.
Ich spiele das halt immer wieder mal abends, aber nicht so dauerhaft am Stück oder sowas. Weil die Katze auch gerne zuguckt. Oder ich weiß nicht, ob sie gerne zuguckt, aber sie guckt auf jeden Fall zu. Und da habe ich ja im letzten Podcast schon genug drüber erzählt, deshalb erzähle ich jetzt nicht großartig drum. Und ich bin immer noch in der finalen Phase von meinem Half-Life-Mod. Weswegen ich da aktuell ein bisschen Zeit mehr da reinstecke, weil da laufen jetzt die Beta-Tests und so. Der Release nähert sich immer mehr. Deswegen habe ich tatsächlich nichts Neues diesmal gespielt.
Carsten.
Ich habe mir ein, wie soll es auch anders sein bei meiner Retro-Liebe, irgendwie, ich habe mir nichts Aktuelles gekauft und nichts Aktuelles gespielt in letzter Zeit. Ich habe mir das Remaster von Turok 3 für die Konsole geholt, für die PlayStation 4, 5. Von den Night Dive Studios, die in letzter Zeit, glaube ich, relativ viele, besonders so Boomer-Shooter, wie man es heute nennen würde, mit einer eigenen Grafik-Engine in die Jetztzeit gehoben haben, könnte man sagen. Und das ist ein ziemlich guter Titel, der in der Turok-Reihe, würde ich sagen, ein bisschen untergegangen ist, weil er recht spät auf dem N64 exklusiv rausgekommen ist, weil Turok 1 und 2, wenn man sich so erinnert, die kamen auch für den PC raus. Der dritte Teil hat aber nie die Konsole von Nintendo verlassen und die Sache ist jetzt damit quasi wieder gut gemacht worden, dass man es jetzt auf dem PC und auf aktuellen Konsolen spielen kann, in natürlich angepasster Grafik, ordentlicher Geschwindigkeit. Ne? Das Nintendo 64 war ja nicht gerade für große FPS-Zahlen bekannt und für wenig Nebelsuppe und so weiter.
Genau. Ich sag nur Superman.
Ist auf jeden Fall ein richtig cooler Titel, der so ein bisschen das Open-Worldige von Teil 1, von Turok Teil 1, wo es ja alles wirklich ein zusammenhängendes Level relativ war, wo man halt Schlüssel gesucht hat. Das war halt wirklich für so einen frühen Titel ziemlich, ziemlich viele Freiheit, die man da bekommen hat. Versus den zweiten Teil, der dann so ein bisschen eher so Hub-World-Charakter hatte und man hat sich dadurch einzelne Level dann gekämpft, ist der dritte so ein bisschen, so ein bisschen reduzierter, das Beste aus beiden Welten vermengt, weil man sich doch schon im zweiten Teil sehr arg verlaufen konnte, fand ich. Mhm. Und man auch nicht wirklich viele Hintsysteme in so einem Spiel von 1998 oder so hatte. Das heißt, man rannte da doch teilweise relativ orientierungslos durch die Gegend. Das ist beim Teil 3 nicht der Fall. Das ist sehr gestreamlined, macht aber Bock und kann ich eigentlich nur empfehlen, wenn man es denn mal irgendwo dem schießen kann.
Tatsächlich konnte ich mit Turok nie was anfangen. Das war irgendwie nie so meins.
Ich hab's auch nie gespielt, auch nicht auf dem N64. Aber das lag daran, dass ich damals dieses komische Modul nicht hatte. Also früher, als ich klein war. Diesen Expansion Pack Einsatz, der vorne in die Konsole reinkam.
Stimmt, braucht man dafür.
Das war, Ja, ja, ich glaub, dafür.
Ich weiß nicht, ob du den für einen, doch für einen der Turok-Teile brauchtest du ihn, glaube ich, schon, aber ich weiß nicht, ob das dieser Multiplayer-Ableger war, dieses Turok Rage Wars. Hm. Das müsste ich nochmal nachlesen, aber ich habe das Ding auch nie besessen. Ich habe es erst mit Donkey Kong 64 irgendwann mal bei eBay geschossen, weil das läuft nämlich nicht ohne das Teil.
Ja. Ja. Ah, Wahnsinn. Ja. Ich habe tatsächlich geschafft, mein auf der Dokomi gekauftes und bereits seit einigen Monaten installiertes Final Fantasy 16 anzufassen.
Uhu.
Und anzuspielen. Und bin jetzt nach 16 Stunden ungefähr bei 40-45%, glaube ich. Ich glaube 42% sagt die Konsole der Story. Und bin eigentlich begeistert ist das falsche Wort. Es ist ganz, ganz komisch irgendwie zu spielen, weil es sich nicht so wie klassisches Final Fantasy spielt. Habe ich ja schon der Kata kurz erzählt. Es fühlt sich ein Stück weit an wie ein Devil May Cry. Der Entwickler von Devil May Cry hat ja auch an dem Kampfsystem mitgearbeitet, was das Spiel unglaublich kurzweilig macht und coole Kämpfe, Action, bling, bling, aber zeitgleich eine relativ coole Story irgendwie erzählt, die sogar Bicky dazu animiert, zwischendurch zuzugucken und zu fragen, ja, was ist denn jetzt passiert und bla, blub und hier und da. Wer noch nie ein Final Fantasy gespielt hat, der wird sicherlich super seinen Spaß damit haben. Jeder, der irgendwelche Anforderungen an dieses Spiel hegt und hofft, dass es wie ein altes Final Fantasy 16 ist, wird wohl enttäuscht sein, aber trotzdem wiederum begeistert, weil das Spiel eigentlich grundsätzlich gut ist. Vertonung ist cool, Optik ist cool, diese Bestia-Kämpfe, wo ich ja so ein bisschen
Schiss vor hatte. Warte mal ganz kurz, das komplett auf Deutsch vertont oder Englisch?
Tutu komplett die auf Deutsch vertont. Oh. Und richtig gut vertont.
Ja, das Rockstar, meine, hörst das du das, meine, Rockstar? Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob nicht hier Montana Black spricht irgendwas und dieser Klassiker, wir haben eine deutsche Vertonung und es sind alles YouTuber.
No! Nee. Also vielleicht so die bekannteste Stimme. Ich habe den Sprecher, den Ingo von Game 2 schon gefunden. Mhm. Der ist witzigerweise dabei. Aber eine der Hauptrollen oder Hauptcharaktere wird von der Synchronstimme von Katniss Everdeen gesprochen. Also das, ja, die Qualität und die die Qualität ist dort zugrunde gelegt. Mhm. Und sämtliche Quests und alles ist auch komplett vertont. Also nicht irgendwie zwischendurch mal gar nichts. Ja, jetzt kann man sagen, ob jetzt die Sidequests, die man so aufmacht, ob die jetzt so Witcher-Niveau oder so diesen Tiefgang von Witcher haben, lasse ich mal dahingestellt. Ich finde jetzt nicht. Die machen Spaß, wobei die braucht man nicht unbedingt. Also ich habe mich auch dazu entschlossen, nicht mich wie bei Witcher bei jedem Fragezeichen zu verirren, was da auch gar nicht geht. Also das Schöne ist, es ist keine Open World in dem Sinne, dass dich ständig irgendwo etwas ablenkt. Also du kannst straight die Story durchspielen und ab gewissen Punkten gibt es mal so 3, 4, 5 Quests, die allerdings dann so ein bisschen in dieser Zeitebene, in der du gerade bist, da wo du gerade unterwegs bist, so kleinere Geschichten erzählen und so ein bisschen die Hauptstory so ein bisschen mit ja, Nebenfacts und vielleicht ein bisschen mulmigeres Gefühl anfüttern. Also ohne zu spoilern, ist zum Beispiel eine Quest, da musst du was holen und wirst dann über so ein Feldgebiet geschickt und dann hörst du halt die NPCs, wie sie halt so Sklaven beschimpfen und ja, quasi misshandeln und du hörst halt ganz klar drauf, dass das wirklich Menschen zweiter Klasse sind und das ist halt ein Thema in dem Spiel und das wird dadurch einfach so ein bisschen, ja, die Spieltiefe wird einfach und die Spielgeschichte wird einfach noch vertieft dadurch. Das ist ganz okay. Klassisches Rollenspiel gibt's gar nicht. Du steigst halt automatisch auf.
Okay.
Dein Main-Charakter, den du einzig und allein spielst, hat zwar einen Begleiter, aber die spielst du nicht. Die machen halt ihr Ding. Die sind aber ganz cool. Und Waffen machst du für dich, für deinen Charakter, aber du verpasst auch nie irgendwie irgendwas, dass man sagt, boah, jetzt habe ich irgendwie das wichtigste Item aller Zeiten verpasst. Nee, es gibt wohl ab und an mal ganz normale so Nebenquests, die quasi einfach nur so ein Ausrufezeichen haben. Davon habe ich schon einige nicht gemacht. Und dann gibt es ab und an mal nochmal so ein Bonusquest, wo ein Plus ist. Da weißt du, wenn du die machst, das könnte was Wichtigeres sein. Die sind auch ein bisschen schwerer oder führen neue Mechaniken ein. Musst du nicht machen, kannst du aber machen. Aber insgesamt muss ich sagen, macht es durchweg Spaß und man will echt wissen, wie die Story weitergeht. Das ist so mit das Beeindruckendste bei der Nummer.
Ja, das ist doch cool. Na, also ein Durchspielkandidat für dich.
Definitiv. ich hatte ja letztens nochmal, wir hatten ja das Thema schon mal, ob wir nochmal einen Podcast machen mit dem Thema durchspielen, ja oder nein. Aber da ist es jetzt wirklich so, das Ding will ich wirklich storymäßig zu Ende spielen. Aber ich muss ein kleines Aber sagen, das Kampfsystem ist durchaus komplex. Wenn du es auf Erfahrener oder Abenteurer stellst, dann kannst du halt über die verschiedenen Angriffe, also du hast einen Sprung, so eine Art Ausweichbewegung und zwei verschiedene Schläge, kannst du halt richtig krasse Kombos machen. Du kannst allerdings auch auf Storytelling spielen, dann macht quasi die Software im Hintergrund deine Kombos und ersetzt halt gewisse Fertigkeiten ein, was dazu führt, dass es unglaublich spektakulär aussieht, unglaublich viel Spaß macht, aber du nicht so extrem gefordert bist, also dass du sagst, oh, jetzt muss ich das fünfte Mal an den Boss dran. Wenngleich die Boss-Mechaniken auch ein bisschen so an Souls-Likes erinnern, also das heißt, sie haben klare Bewegungsabläufe, wo man blocken, parieren oder ausweichen kann und auch Konter setzen kann, also wenn du den Boss spielst, verstehst du auch relativ schnell seine Mechaniken, ist aber noch lange nicht so, dass es irgendwie Souls, weiß nicht,
ist halt kein Souls-like.
Elden Ring oder sowas Niveau ja. hat. Also, aber es macht Spaß und ich spiele es wieder auf, weil ich möchte die Story erleben und die fesselt mich mit am meisten. Charaktere sind cool geschrieben, ist ja so ein leicht anderes Setting, ist nicht mehr dieses Manga-Setting, sondern ist ja schon so eher so ein westlich-europäisches Mittelalter-Setting fast schon. Und es ist unglaublich blutig. Also selten ein Spiel oder auch Final Fantasy gehabt, was definitiv so viel Blut und Gewalt und Tod und sonstiges zeigt.
So ein bisschen Game of Thrones versucht da reinzubringen, irgendwie habe ich so das Gefühl gehabt,
von ja, dem,
was ich
gelesen
habe. So Sex ja, bei Gewalt und Blut.
Also Sex ist jetzt so im Vergleich zu Witcher gar nichts, aber so vom Ansatz her ist wohl Game of Thrones schon Vorbild gewesen. Ich habe Game of Thrones nicht gesehen, deswegen kann ich da wenig zu sagen. Mich stört es aber jetzt in der Form aber nicht. Und wenn man auf diese ganzen Königreich-Geschichten steht, dann macht es schon Spaß und die Story ist interessant, die entwickelt sich so ein bisschen. Also ich dachte, ich bin voll drin, aber so nach 8, 9, 10 Stunden entfaltete sich dann erst so der ganze Story-Arc. Und dann merkte ich, oh, das war ja gar nicht so die Main-Story. Das ist ja cool.
Nee, das ist gut. Ist so dieser Effekt wie damals bei Guild Wars. Ach, das war nur der Prolog.
Oh. Fast genau das Gefühl hatte ich so. Ich dachte, boah, das ist schon voll weit. Was soll denn jetzt noch alles kommen? Und dann aber so, what? Das war nur so wie so ein Prolog, weil dann nach irgendein paar Stunden Spielstunden, das ist halt der, kommt halt, Achtung, wer jetzt nichts hören möchte, muss man 30 oder 40 Sekunden vorskippen. Du spielst halt, machst was und auf einmal kommt dann plötzlich so Final Fantasy 16 Slogan eingeblendet und dann geht's halt los mit Musik und einem richtigen geilen Intro-Trailer und so.
Nach 30 Spielstunden kommt ja, dann so, 10, das war nur der Prolog. Ja.
Mach die Konsole aus, da steht ja mal dran, wie weit du im Spielfortschritt schon bist. 1%.
Nein! Glaube ich 8 oder 10% oder so, oder 15% oder sowas war das zu dem Zeitpunkt. Aber ich dachte, ich wäre unglaublich weit. Also ich sag mal, die 30 bis 40 Stunden wirst du sicherlich auch bei striktem Durchspielen irgendwo brauchen für das Spiel.
Das ist doch
gut. Aber ist gut. Macht Spaß.
Very good. Ja, dann würde ich mal sagen, kommen wir zum Thema, wa? Oder hast du noch was gespielt?
Nö, ich wollte noch was spielen, aber da wollte ich nachher nochmal mit euch kurz nach diesen redaktionell hoch aufgearbeiteten Informationen, die Carsten uns gleich zugutekommen lässt. Nein.
Ich habe eine Liste durchgelesen, das ist hochredaktionell. Ich bin Journalist quasi, wenn man so möchte.
Ja. Wie kommen wir denn eigentlich auf das Thema, fragt ihr euch. Und wir haben natürlich auch alle mitbekommen, die GamePro ist jetzt gerade frisch eingestellt worden.
Zumindest die Ausgabe. Ganz wichtig, genau, nur die Druckversion.
Die Printversion, genau. Wir reden jetzt hauptsächlich von Printversion.
Ja.
Aber und da ist uns mal wieder so irgendwie klar geworden, ey, verdammt, da ist ein Medium, was uns ein Stück weit begleitet hat in der Jugend. Und ganz viel Einfluss auf uns hatte, verschwindet jetzt nach und nach. Also man kriegt es ja eigentlich gar nicht mehr so bewusst mit, wann habt ihr das letzte Mal eine Zeitung gekauft? Also vorm Fliegen oder so mal, eine Autobild oder sowas, klar, aber so richtig schöne Spielezeitschrift wie früher kaum noch. Gefühlt.
Da gibt's halt alles im Internet.
Ihr? Ja, genau. Du hast halt. Vielleicht, wie kommen wir da drauf? Ich glaube, früher war es ganz einfach so, auf dem Schulhof gab es einfach keine, Internet gab es nicht. Das ist schon mal die Basis von allem gewesen. Und dann kam irgendwann eine Zeitung, da stand dann irgendwie ein kleiner Artikel, so 5, 6, 8, 10 Zeilen, über irgendein Spiel, was irgendwie in Japan entwickelt wird oder bald rauskommt. Und das steigerte sich immer auch halt von Monaten zu Monaten, bis man irgendwann das fertige Spiel mal in Deutschland hatte. Aber du hattest halt so alle 2, 4 Wochen, war die einzige Möglichkeit, an Infos zu kommen.
Ja.
Mit welchen Spielzeitschriften habt ihr denn angefangen? Also, welche... Ich weiß, Chris und ich waren GameStar-Abonnenten. Das genau. Muss man sagen. Aber da waren wir ja schon 18 plus.
Ja, vom genau. Ich glaube, naja, 18 plus. Warte mal, weil mich ein 18 geworden.
Ja, du warst. Wir haben schon in der WG gewohnt. Oder warst du vorher schon
Abonnent? Nee, ich hab die schon früher gelesen. Ich bin ja relativ früh eingestiegen. Die GameStar fing, glaube ich, so Mitte, Ende 98 an. Anfang 99 habe ich dann angefangen, die Zeitschrift mir regelmäßig zu holen. Und ja, kurz darauf sind wir dann eh zusammengezogen. Aber die habe ich schon, es waren noch die 90er Jahre, als ich die Zeitschrift mir gekauft habe. Und die habe ich wirklich echt lange geholt und gelesen, bis ich irgendwann mal das halt nicht mehr getan habe.
Was man ja auch sagen muss, was ja auch ausschlaggebender Punkt für solche Spielzeitschriften waren ja auch die CDs, die mitgeliefert wurden. Da waren Treiber drauf, Trailer drauf, teilweise Gratisspiele drauf.
Demos.
Das ist ja auch ein Punkt, das brauchst du heute alles nicht mehr. Das machst du alles halt online. Ich kann mich daran erinnern, ich habe deutlich früher angefangen. Und zwar, ich weiß, dass ich lange Jahre die N-Zone gelesen habe, die Nintendo, oder das, früher war es das Nintendo-Magazin-Kasten, ne? Korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage.
Ja, müsste gewesen sein, genau. Die N-Zone genau. War es hinterher, genau.
Genau, die Maniac habe ich lange Jahre gelesen, gerade für den Konsolenbereich war es damals somit die federführende Spielezeitschrift. Jeder von euch, ich glaube, Bravo Screen Fun, kann man sich auch noch dran erinnern, war dann schon eher mehr popkulturig und hatte auch so andere Themen drin. So
ein bisschen 90er trashy, aber
ja. Ja, aber hat voll den Zahn der Zeit irgendwo auch getroffen. Und ja, dann ja, GameStar war halt ein bisschen das seriösere Ding. Und was ich damals total cool fand, war das PlayStation-Magazin. Da gab es ja mal die offiziellen PlayStation-Magazin-Discs dabei, wo ja auch die Demos von PlayStation 1 Spielen dabei waren.
Sehr kultig, die Dinger.
Das war sehr, sehr kultig.
Ja. Stimmt, ich erinnere mich, ich habe mir mal eine Ausgabe gekauft, da war die Demo von Timesplitters 2 dabei. Das ist, glaube ich, die einzige Zeitschrift, die ich mir nebenbei noch mal so gekauft habe. Damals.
Das war ein echt gutes Magazin. Klar, im Nachhinein sagt man, die N-Zone oder die PlayStation Magazin hat natürlich nur die eigenen Konsolen hofiert. Ja, klar. Sonst wäre ja auch nicht der Name drauf, aber ich fand gerade das PlayStation-Magazin mit diesem Disc fand ich immer super spannend. Ich weiß, dass ich da waren, glaube ich, mal 3 Demos drauf, also pro Disc 3 Demos. Und ich hatte eine mit Destruction Derby drauf. Boah, wie oft ich diese Demo. Aber ich habe nie Destruction Derby besessen. Also andersrum, ich korrigiere mich. Aktuell besitze ich eins, liegt aber noch bei Chris, weil der hat nämlich eins gehabt, was er abgeben wollte. Da habe ich gesagt, nein, das brauche ich ganz dringend. Aber früher habe ich nur die Demo dafür gehabt und ich habe das so häufig gespielt und war immer so unglaublich schlecht in dem Ding, aber aber du hast echt so Demos gespielt und gespielt und gespielt.
Also früher ganz viel, auch bei Games, da habe ich oft Demos gespielt, die dann dabei waren. Half-Life Uplink zum Beispiel, ich glaube, ich habe es 300 Mal gespielt und die Operation Flashpoint, die Demo, die gesuchtet wie bekloppt und das lief überhaupt nicht richtig auf dem PC oder Far Cry.
Oh, Far Cry, Demo kann ich mich auch noch dran erinnern.
Erste Level hat man da ja gespielt. Das waren schon coole Sachen. Oder hier Sudden Strike, vom allerersten Sudden Strike, die Demo. So eines der ersten Demos, glaube ich, die ich so in die Finger gekriegt habe, dann über GameStar, die ich dann auch wirklich gespielt habe. Da konnte man, glaube ich, 2 Missionen spielen. Boah, das war so kackenschwer, dieses Spiel damals, glaube ich, heute immer noch.
Ich erinnere mich auch dunkel daran.
Ich weiß sogar, dass wir auch mal zu zweit vorm PC gesessen haben und diese Demo gespielt haben. Um uns dann auch vor allem auch über die Grafik dann sind uns die Augen rausgefallen, weil es so hyperrealistisch aussah.
Lang ist es her.
Sehr lang ist es her, ja. Da gab es auf jeden Fall so einige Demos, die dann und halt, wie du auch vorhin erwähnt hattest, die Vollversion, die habe ich geliebt. XCOM Terror from the Deep als Vollversion. Oh, ach ja, schwärm. Aber von vielen Zeitschriften, wie du jetzt erwähnt hast, gibt es die meisten ja gar nicht mehr, ne?
Ich glaube, Computerbildspiele gibt's noch und die habe ich aber nie gelesen, weil die fand ich immer
nee, die gibt's auch nicht beschissen. Mehr. Das die ist 2019 eingestellt worden.
Größte Müll auf Erden.
Ja.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin natürlich jetzt in dem Augenblick erwischt und mich komplett auf dem falschen Fuß, vielleicht kann Carsten da mehr zu sagen. Ich meine aber, dass fast alle eingestellt sind. Ich glaube auch sogar, oder mich würde mal interessieren, ich glaube, die Maniac gibt's auch nicht mehr, ne?
Die ist 2018 eingestellt worden.
Ah, die war super, die Zeitschrift.
Die hat auch lange durchgehalten, von 93 bis 2018.
Krass.
Ist schon ein stolzes Alter. Was hat es noch erwähnt? Die Bravo Screen Fun, die hat von 95 bis 2012 durchgehalten. Ja, was hat es noch erwähnt gehabt? Ja, Maniac hatten wir schon. GameStar gibt es ja noch, wissen wir ja alle. Und ja, das war es dann eigentlich an großartigen, was ich jetzt hier auf meiner Listung habe. Macht nix. Ja, es gibt früher, also wenn du so überlegst, es gab ja früher wirklich, du bist in einen Kiosk gegangen oder in eine Tankstelle und hast da, weiß nicht, wie viel verschiedene Zeitschriften hattest du da zur Auswahl? 15, 20 Stück?
Boah, ja, sicherlich.
Für jedes Thema, also für die Konsolen, ne, wie du ja sagtest, hier N-Power und Dingsbums da, also für die verschiedenen Konsolen gab es Zeitschriften, dann gab es noch die dann alles abgedeckt haben für Konsole, alles abgedeckt haben für PC und welche, die dann wirklich, wirklich alles abgedeckt haben. Du wusstest teilweise gar nicht, was du kaufen konntest. Deswegen, wie gesagt, ich habe GameStar gelesen, das lag hauptsächlich daran, weil ich halt, ne, PC Master Race und sowas, aber ich fand natürlich die Berichte von den Redakteuren da waren natürlich, die Leute, die da waren, die fand ich sympathisch und weswegen ich dann auch nie irgendwie zu PC Games oder sowas mal gewechselt bin oder so, weil die ja zur selben Zeit schon ein paar Jahre gab. Aber jeder hatte da so seine Favoriten letztendlich. Der eine so, der andere so.
Kurz einschieben, die Maniac, in Anführungszeichen M, Ausrufezeichen Games, die wird sogar noch vertrieben.
Aber das ist dann nicht die gleiche wie früher, oder?
Doch,
Maniac. Weil die eigentliche wurde 2018 eingestellt.
Maniac, genau. Also die Maniac ist umbenannt worden in M, Ausrufezeichen Games oder M Games.
Ah.
Ich habe gerade auch noch mal quer geguckt. Also tatsächlich, wenn man Wikipedia mal wieder glauben darf, haben die gerne hier einmal die Erstausgabe. Und wenn denn das Dingen schon das Zeitliche gesegnet hat, auch die letzte Ausgabe oder die Einstellung. Da muss ich tatsächlich sagen, PC Games, GameStar lebt alles noch, ne? PC Action lebt nicht mehr.
PC Action gibt's auch nicht mehr, genau. Die haben, wann haben die das? Seit 2012. Oh, so lange gibt's die schon nicht mehr.
Die M-Games kostet 6,90 €. Die aktuelle Ausgabe ist gerade frisch am 15. Dezember erfolgt, mit einem großen Jahresrückblick. Oh. Da werde ich gucken, ob ich morgen mal an der Tankstelle anhalte. Nee, habe ich da gerade Bock drauf. Okay.
Ich hab, wo ihr vorhin gesagt habt, abonniert habe ich nie.
Also Games habe ich auch nicht abonniert. Ich bin immer jeden Morgen im Kiosk gerannt, hab mir die geholt. Das fand ich cooler.
Ja, ich fand das irgendwie auch, das war so...
Ne, ah, nee, so Abonnent sein ist schon geil, wenn das Zeug dann per Post kam und bei dir zu Hause war, da war schon...
Geknickt im Briefkasten.
tatsächlich nie.
Die CD geknickt, was?
Genau, also gab es so Experten, die haben das dann geschafft. Aber ihr habt vorhin eine gute Einleitung gebracht, und zwar dieses... wir sind ja gerade kurz vor Weihnachten und deshalb die Vorfreude. Ja, Vorfreude ist ein gutes Wort für Videospiel- oder Computerspielmagazine. Vor allen Dingen halt die Sparte für den PC hatte halt, wie ihr gesagt habt, immer so eine schöne Coverdisc oder Coverdiskette früher auch dabei. Und da es kein Internet gab und da es auch sonst, sag ich mal, nicht irgendwelche umsonst Download-Demos aufgrund von keinem Internet halt gab oder ständige Verfügbarkeit von irgendwelchen Pröbchen, hat man sich halt bis zum nächsten Erscheinungstermin die Zeit mit dieser CD vertrieben und dem Magazin und hat die wirklich von vorne bis hinten durchgelesen und auch
mehrmals
die
CD teilweise.
Durch, genau. Habt ihr das früher auch gemacht? Erst die Sachen einmal durchblättern, dann hängen bleiben bei den Sachen, wo man richtig Bock drauf hat, liest die dann und am Ende immer weiter das Ding so lange zerklaubt, bis man wirklich alles da rausgeholt hatte, was da an Artikeln drin stand.
Oder, genau, definitiv. Auch die CD, die Videos teilweise mehrmals geguckt, die da drauf sind.
Mega.
Also. Ich weiß noch, damals war ja immer Raumschiff GameStar noch mit dabei, die Serie, die da gedreht haben.
Da na, das war schon grenzenlos dumm, ey.
Die Episoden gefreut.
Kannst du dir heute nicht mehr angucken.
Kannst du dir heute nicht mehr angucken, ganz genau. oder teilweise an dann Patches gewartet, bis irgendwelche Patches erschienen sind. Ja, wir haben natürlich alle damals die Spiele auf legalen Wegen bekommen und über GameCopyWorld.com uns den die Ausführungsdateien.
Dann die hab ich schon
haben
vergessen,
die Patches gesagt, ja. Natürlich nicht funktioniert. Das heißt, du hast dann erstmal geguckt, ob du bei GameCopyWorld.com die aktuelle Version bekommen hast für diesen Patch. Das war schon lustig.
Witziger ist übrigens, dass teilweise auf den CDs von den Spielezeitschriften ja sogar Kopierprogramme drauf waren.
Ja, auch noch.
Dann gehen wir
Tools,
mal weiter.
Tipps und Tricks, ne? Tools, alles mögliche, ja. Aber dann immer gesagt haben, nee, ich kopiere ein.
Das ist hier nur drauf, weil es technisch sehr eindrucksvoll ist, aber nicht zu benutzen, bitte.
Genau.
Aber da das ist... Das ist genau das, das schlägt es ja auch wieder quasi den Bogen zum, warum sind die Sachen alle eingestellt und warum gibt es das nicht mehr in der Fülle? Weil die Verfügbarkeit von Informationen so schnell ist, dass da kein redaktioneller Inhalt hinterherkommt und die Leute dafür auch nicht mehr bereit sind zu zahlen, glaube ich, bis zum gewissen Grad. Also man wird erschlagen von Leuten, die einem eine Sekunde nach Release eines Spiels sagen, was man davon zu halten hat oder nicht. Mhm. Ob das jetzt redaktionell gut aufbereitet ist, in den meisten Fällen ist es das eben leider auch nicht, aber das interessiert kaum jemanden. Und so ein Redakteur oder ein Journalist, der auch wirklich auf eine Uni gegangen ist, der will auch irgendwie bezahlt werden für das, was er da macht und sich vielleicht auch intensiv mit einem Spiel dann längere Zeit auseinandersetzt. Und ich glaube, diese Schnelllebigkeit hat dem Printmedium einfach auch den Todesstoß bis zum gewissen Grad gegeben.
Ich denke auch. Das ist einfach die Tatsache, wie du halt sagst, es erscheint was, du liest es sofort im Internet. Bei einem Printmedium musst du warten, bis die Zeitschrift bei dir im Briefkasten oder beim Händler deines Vertrauens liegt. Und dann hast du die Infos im Grunde ja auch schon. Also ich bin, das ist halt auch eines der Gründe, warum ich die GameStar mir nicht mehr kaufe. Ich bin halt GameStar.de-Leser. GameStar Plus habe ich nicht, das heißt die
Plus-Artikel... Immer nur umsonst abgreifen.
Ja, richtig.
Die müssen Löhne bezahlen.
Tatsächlich interessiert mich viel, die kriegen schon genug Löhne durch die Werbung, die dir einspielen, ey, um Gottes Willen.
Ja.
Was wollte ich sagen? Die
arbeiten meisten nicht ehrenamtlich umsonst wie wir, nur...
Nee, die werden durch Werbung bezahlt. Mhm. Ein Patreon-Konto haben die nicht so wie wir.
Luft und Liebe,
genau. Wobei ich genau, viele Plus-Beiträge sind auch nicht interessant für mich jetzt, aber GameStar.de war für mich eines der Gründe, irgendwann mal auf die GameStar zu verzichten, auf die Zeitschrift, weil Internet gab es ja dann auch schon, du hast dir viele Sachen aus dem Netz ziehen können, Demos, Videos, YouTube war ja dann auch schon irgendwann existent, auch wenn die Bildqualität damals bescheiden war im Vergleich zu der CD oder dann später DVD, die dann mitgeliefert war. Das hat halt für mich persönlich und wahrscheinlich für viele, viele andere Leser auch einfach das Internet gesagt, du, ich habe die Infos viel schneller als die Zeitschrift, ich brauche das nicht mehr. Es ist aber trotzdem immer noch gut zu sehen und zu wissen, dass es immer noch Zeitschriften gibt, die auf Print wie die GameStar halt funktionieren. Es kam ja ein Bericht, als die GamePro ja dann gesagt hat, wir hören auf zu drucken, stand in diesem Text dann aber auch noch drin, für die GameStar braucht ihr euch keine Sorgen machen. Wir sind immer noch die meistverkaufte Gaming-Zeitschrift Deutschlands. Deshalb, wie gesagt, einige gibt's, die laufen, aber du musst ja nur einmal Gaming News bei Google eintippen und dann findest du ja 5 Millionen Einträge aus Deutschland von 6 Millionen verschiedenen Webseiten. Ob die auch gut aufgearbeitet sind, wie der Carsten gerade sagte, ist natürlich eine andere Sache.
Ja. Aber ja, früher gab's halt. Ja gut, kann man jetzt auch so nicht sagen, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, ob es früher auch nur Qualität statt Masse gab, aber auf jeden Fall war es da ein bisschen überschaubarer und ich glaube, die meisten Zeitschriften hatten auch so ein ganz spezielles Flair, ob es jetzt aufgrund der Charaktere der einzelnen Redakteure war, die einem vielleicht besser zugesagt, die Schreibweise oder auch der Stil allgemein der Zeitschrift. War das mehr so auf 90s cool gemacht? War das mehr auf ein bisschen seriöser gemacht? Oder genau. Selbst bei diesen PC-Magazinen, von denen ich glaube zuerst die PC Games gelesen habe, als ich meinen ersten 486er hatte, ich glaube, das ist auch die längst erhältlichste in Deutschland. Von 92 war die Erstausgabe. PC Action kam erst 96, genau. Und PC Action war schon so ein bisschen mehr so in Richtung eben cooli cool. PC Games fand ich sehr nüchtern immer, aber gar nicht so schlecht, weil es war halt auch noch aus einer Zeit, wo ein PC, glaube ich, auch eher als Arbeitsgerät angesehen worden ist und nicht als Spieleplattform.
Wenn ich mir denke, dass es 92 erschienen ist, ja.
und so ähnlich nüchtern war das dann auch, ne? Dann so Monkey Island-Tests und was weiß ich, was dann da als erstes drin zu finden war. GameStar später auch, weil ich fand dann die GameStar so, hat dann für mich die anderen alle überrollt, weil die halt in ihrer Gesamtheit fand ich die am besten. Die habe ich dann gerne auch später dann noch gekauft, zusammen eben mit der erwähnten Maniac. Also es war bei mir immer so ein Duo, ich habe immer die GameStar und die Maniac gerne gehabt. Mhm. Angefangen habe ich aber mit dem Sega-Magazin tatsächlich. Mhm. Das Pendant vielleicht zum Nintendo-Magazin oder zur N-Zone, weil ich habe ja gerade gesagt, wir wollen mal herausfinden, ob alles so qualitativ Gold war in der Zeit. Und man hat im Sega-Magazin halt oft nachgesagt, auch zu Recht, yeah, yeah, Sega, alle Spiele sind irgendwie gut und keins ist so richtig schlecht. Also objektiver Journalismus sieht dann wahrscheinlich doch anders aus, weil ich habe jetzt mal mir die Ausgabe hier aufgemacht, die ich auch damals am Kiosk mir gekauft habe als kleiner Sega-Fanboy. Mhm. Die Ausgabe, ich weiß nicht, wann ich angefangen habe, aber die ist mir aufgrund, ich weiß nicht, ob ich das auch so geht, bei Covers. Ihr seht ein Cover von der Zeitung und wisst genau, auf einmal, bumm, Synapsen, ne, irgendwie die habe ich doch damals gehabt. Ja, nur aufgrund des Bildes, weil ich finde, die Cover sind auch teilweise so geil gestaltet. Sowas findest du heute gar nicht mehr. Wie viel Detail, Reichtum und Liebe da drin steckt. Also, ne, so,
und das
so
Layout-mäßig. KI, ne?
Ja, und das vor allen Dingen teilweise ohne wahrscheinlich super große Layout-Programme am PC. Ich weiß ja nicht, ob man irgendwie Anfang der 90er noch per Hand teilweise Sachen gelayoutet hat oder so. Stimmt. Das kann ich euch nicht sagen.
Da gab es bestimmt schon was von Adobe, aber das war natürlich, ja.
Oder wie effektiv das auch war. Ne? Naja, heutzutage machst du wahrscheinlich sowas mit alles mit Adobe. Auf jeden Fall war das 5,80 DM, Ausgabe März 95. Und da gab es dann schöne Sachen hier, so wie Weltpremiere deutscher Saturn und Neptun enthüllt. Den Neptun hat es nie gegeben, so ein kleiner Spoiler. Top-Tests sind Rystar, Cannon Fodder und Road Rash 3. Dann gibt's Dave Perry im Interview, exklusive Details über Earthworm Jim 2 und Knüller aus Las Vegas. Alle Hits für 95 auf 18 Seiten, die, wie hieß sie noch, die auch eingestellt worden ist. Die
E3.
E3, genau. Mhm. Super, super geiles Ding. Und die habe ich halt gerne gekauft, weil ich hatte halt nur Mega Drive. Aber man sagt dieser Zeitschrift nach, dass sie doch sehr, 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 sehr wohlwollend war bei den meisten Sega-Spielen. Und da drin gab es halt nur Sega-Spiele.
Ja, da wurde bestimmt schön für bezahlt,
ey. Bestimmt. Und ich wette mit dir, dass es beim Nintendo-Magazin auch war. Weil ich würde echt gerne mal den Test für das Superman-Spiel für den N64 von einem Nintendo-Magazin lesen. Ob die das Spiel hochloben oder in der Luft zerreißen. Das wäre mal interessant zu wissen.
Und, was auch ein ganz großer Spaß ist, merke ich gerade noch, ich habe mal zwei Seiten weitergeblättert. Ohne Witz, die beste Zeitkapsel, wenn man sowas irgendwie sich aus irgendeinem Archiv im Internet runterlädt, also sucht nach, ihr werdet das alles finden. Ich habe Seiten gefunden, wo wirklich ganze Archive sind. Ich weiß nicht, ob wir die hier sagen dürfen, weil es ja teilweise rechtlich nicht ganz klar ist, wem das Bildmaterial dann gehört. Aber ihr findet das alles, also kein Problem. Ne? Auch richtig super abgescannt von irgendwelchen Fans für Fans. Und wenn man dann so weiter durchscrollt durch so ein Magazin, kommt man ja immer auf Werbeanzeigen, die nun mal auch die Zeit widerspiegeln, in der die Zeitung rausgekommen ist. Und da gibt's hier so ein Foto oder so eine Annonce für einen Sharp-Taschencomputer. Da ist so ein Typ, der so eine Frau im Arm hat, so ein Bubi mit so langen Haaren, sieht so ein bisschen aus wie Johnny Depp für Arme. Und der grinst sich so ein und guckt so über die Schulter und darüber steht halt Sharp, I can have it all. Und dann ist es der ZX-Organizer mit unvergesslichen, geiles Wort, 128 Kilobyte mit einem PC-Link. Gleich notieren, Ausrufezeichen. Erhältlich bei Karstadt, Horten, Hertie, Brinkmann, Maxi Paper, Mediapark, Promarkt und Saturn.
Okay, also von diesen Läden, die gerade aufgezählt worden sind, da kannst du, glaube ich, an einer halben Hand abzählen, wie viel es noch existiert. Ja. Ne?
Also, aber das ist, also macht euch den Spaß, das ist richtig geil. Auch das Layout dieser Zeitung ist halt so richtig so eine 90er-Jahre-Zeitkapsel, ist so eine Mischung aus Fanzine, also so ein Fanmagazin, ne? Und halt so einem halb professionell gelayouteten, richtig geil. Und der Theo Kranz Versand natürlich auch hier wieder ganz groß vertreten, wenn ihr noch einer kennt.
Boah, jo, klingelt.
Herrlich. Also
dunkel.
Das müsst ihr euch auf jeden Fall mal geben, so ein Magazin mal von vorne bis hinten digital durchzublättern.
Oh ja, das hattet ihr früher, jetzt wo wir gerade auch qualitativ und wie es aufgemacht ist, hattet ihr spezielle Vorlieben beim Thema Wertungskästen? Also Gab hier zum einen, also fangen wir mal an, es gab ja die mit Prozentwerten gearbeitet haben, genau. Dann gab es die mit Schulnoten, dann gab es die mit Strebernoten, also das heißt mit Nachkommazahlen, dann gab es 1 bis 10 und ich glaube die erfolgreichste und größte Videospielzeitschrift der Welt in Asien arbeitet wohl mit so einem Scoring-System bis 80 Punkte oder sowas, also das ist wohl so heutzutage okay. Noch mit das Krasseste, aber
die ich sag mal,
Screen... Ich glaube ja.
Die Famitsu, okay.
Kann sein. Die Bravo Screen Fun hat es ja dann ganz einfach gemacht. Die haben einfach nur noch irgendwie 3 Grüne und so ein Ampelsystem eingeführt. Für,
ja, also. Ja, für die, ich wollte gerade sagen, der Leserschaft.
Der Leserschaft angepasst, ne? Genau.
Genau.
Ich kann nur 3 grüne Kreise, sind gut.
Das Grün, also, das gut, ja.
Ich für meinen Teil muss ja sagen, ich fand immer diese, weiß ich nicht, Wertungsdinger, wo 30 verschiedene Kategorien gemacht wurden und in jedem gab es dann, weiß ich nicht, mit maximal 50, 80, 100 Punkte und am Ende gab es irgendwie, das war mir immer persönlich zu anstrengend. Also ich mochte eigentlich immer, wenn es schon fachlich fundiert war, aber es, wie gesagt, als Beispiel nehmen wir mal jetzt eine Autozeitschrift, wenn du einen Autotest hast und die vergleichen zwei Autos, haben die da, glaube ich, eine ganze DIN A4-Seite auf Schriftgröße 9 mit 1000 Millionen Unterscheidungen. Das gab es zur Zeit am Spielzeitschriften auch. Also mir reicht im Endeffekt so 3, 4, 5 Kategorien und dann am Ende gibt es einen Gesamtscore irgendwie.
Ja gut, das,
habt ihr Vorlieben
gehabt? Glaube ich, das, also tatsächlich war mir das bei den Tests eigentlich recht egal. Wichtig war, dass ich am Ende rausfinden konnte, ob es jetzt gut oder schlecht war, das Spiel. Das war dann meistens dann nach, wenn du halt diese komplizierten Listen hattest, hat es am Ende dein meisten Fazit stehen und dann stand da wirklich mit in einem Satz geschrieben, das Spiel ist kacke oder das Spiel ist super. Hast aber vorher
die
riesige Liste ausgelistet. Was ich persönlich immer sehr gut fand, damals bei der GameStar war, dass die dann bei großen Tests, also bei kleinen Tests nicht, aber bei großen Tests, die dann meistens mehr als eine Seite hatten, hatten die dann auch mal eine Liste, wie gut läuft das Spiel auf dem PC, wo die dann immer so eine Tabelle hatten mit verschiedenen Prozessoren und verschiedenen Grafikkarten. Früher gab es ja nicht so viel Auswahl. Und wo dann guckt das grün, gelb, rot oder ein X. X hat dann gezeigt, läuft überhaupt nicht auf deiner Kiste. Und wo man dann entsprechend nachsehen konnte, okay, das Spiel wird wohl mit Gelb noch halbwegs mit meiner TI 4200 laufen, wird Zeit für eine neue Grafikkarte. Das fand ich eigentlich immer ganz, ganz cool. Die Wertungskästen waren eigentlich nie so. Ich fand die Berichte an sich immer viel interessanter, wenn die dann wirklich über das Spiel viel erzählt haben. War ja immer gleich aufgeschlüsselt, das Spiel an sich. Manchmal ein bisschen was über die Entstehung, dann das Spiel, Story, Gameplay und ganz zum Schluss war immer der Technikbereich. Das fand ich immer so ganz cool. Wobei ich den gar nicht weiß, wie früher, jetzt im Vergleich zu heute, wie früher die Punktevergabe bei der GameStar war, weil die ist im Laufe der Jahre ja auch immer wieder mal geändert worden.
Die hatten aber schon immer Prozente und immer noch ein Fazit quasi dabei, wo dann der Redakteur noch was von sich geben konnte, genau. Meine ich.
Aber ich glaube, die Prozente-Auflistung jetzt ist relativ einfach. Aber früher weiß ich gar nicht, da war das ein bisschen komplizierter, das Aufgebaute, aber naja, im Grunde ist es ja egal. Man muss ja selber
wissen. Bravo Screenfun war immer noch am besten. 3 Zahlen und dann gib ihm.
Was? 3 Zahlen?
Ja, Bravo Screenfun hatte so ein Scoring-System mit Grafik, keine Ahnung, Sound und Spielspaß oder irgendwie so. Und dann gab es halt Schulnoten und am Ende gab es dann eine Gesamtnote. Also 3x3 war 3 und so weiter und so fort.
Ja. Ja, genau, so ähnlich wie wir das vielleicht bei unseren Reviews gemacht hatten. Da hatten wir auch Punkte gesammelt und dann am Ende zusammengezählt.
Das waren ja auch mal eher subjektiv ist, aber naja, gut.
Das war redaktionell voll wertvoll, was wir da gemacht haben.
Voll wertvoll.
Totally wertfully.
Ja.
Kleiner Exkurs, die erste in Deutschland veröffentlichte Videospielzeitschrift, so kann man sie ja fast nennen, war, was habe ich ja gestern noch gesagt, wisst ihr das noch?
Nö. Ich müsste jetzt nachgucken.
Carsten weiß auch wieder nicht. Telematch hieß sie.
Ah ja. Telematch, oh Gott.
Telematch, genau.
Telekolleg, ja.
Drei Jahre gab es die. Interessanterweise gibt es da sehr verworrene Quellen. Die einen sagen, die erste Ausgabe kam 84 bis 87, andere sagen 82 bis 85. Offensichtlich war die so relevant, diese Zeitschrift, dass sie sich nicht so richtig wiederfinden lässt. Ja, und dann ging es halt letztendlich mit allen Nachfolgern auch so ein Stück weiter, ne?
Ja. Ich dachte vorher, weil als du das ja gestern geschrieben hast, dachte ich erst tatsächlich, dass C64-Magazin oder Zeitschrift, also auf jeden Fall C64 hieß die ja, glaube ich, nur, dass die älter ist, aber tatsächlich ist die auch Baujahr 84 gewesen.
Ab 86 erschien ASM, aktueller Softwaremarkt. Das fand ich ganz furchtbar.
Das hört man auch immer wieder mal irgendwie, diese Zeitschrift.
Das ist auch für viele Leute, die, glaube ich, ein bisschen älter sind als wir, ist das auch so, glaube ich, das Magazin, an das sie ganz besonders tolle Erinnerungen haben. Also ASM höre ich immer sehr
oft. Meine auch neun Jahre, meine ich, auch veröffentlicht wurde.
Aber Deutscher kann ein Videospiel-Zeitschriftname nicht sein, oder?
Das stimmt allerdings.
Aktueller Softwaremarkt.
Jawohl, da weiß man das direkt, was man bekommt.
Genau. Ah, herrlich.
Da kaufe ich lieber Happy Weekend.
Happy Weekend, genau. Was bei den Zeitschriften
auch noch. Carsten weiß nicht, was das ist.
Happy Computer, aber ja, ich weiß, was das ist. Ich wollte nur gerade noch einhaken, es gab auch die Happy Computer. Nur so
Happy nebenbei. Computer, ach ja, die Happy Computer.
Ja, die kannte ich jetzt nicht.
Ich auch nicht. Aber was wollte ich sagen, genau, was auch damals bei den Zeitschriften ja ganz cool war, gab es ja auch nicht bei jeder, nur da, wo eine DVD oder CD dabei war, waren ja dann die Testvideos zu den einzelnen Spielen. Ich weiß noch, dass ich auch das Video für Anno 1602 tausendmal geguckt habe, damals. Ich glaube, Martin Deppe hat das, glaube ich, sogar aufgenommen, der übrigens bei der GameStar wieder offizieller Redakteur ist. Also ich kann mich auch irren, also schreibt es uns irgendwo rein, wenn es er nicht war, aber ich bin der Meinung, er ist es gewesen, kann auch jemand anders gewesen sein, der Jörg Langer oder wie sie alle da hießen. Nein, die Testvideos waren auch mal ganz cool, weil du dann halt nicht nur gelesen hast, wie dieses Spiel ist, sondern du hast es dann auch noch gesehen, ohne es spielen zu können, weil an die Spiele kommen ist ja auch immer so eine andere Sache, wenn du nicht auf dem Schulhof eine CD bekommen hast, wo 5, 6, 8 Spiele drauf waren. Aber das war auch dann immer eine coole Sache. Die Videos waren meistens so 46-480er Auflösung, 4:3 Format. Und dann haben die Redakteure da ein bisschen was zu erzählt. Das war auch eine coole Sache. Gab es aber, wie gesagt, nur bei den Heften, wo eine CD dabei war. Später hast du die Videos dann im Internet angeguckt.
Ja, es ist wirklich krass, wie sich diese ganze Videospiel, ja, Berichterstattung und ja, Printmedien dahingehend verändert haben, dass es dann irgendwann halt, Giga kam ja auf mit dem ersten Fernsehsender und dann halt Game One und da, wie sich das letztendlich ja entwickelt hat. Und ich meine, früher hat man den Spielzeitschriften ja schon vorgeworfen, dass ja quasi es kaum Unterschied geben würde zwischen Videospielberichterstattung und wie hat man es so schön gesagt, PR, also dass das quasi fast schon Videospiel PR wäre, also einfach nur Werbung und Glorifizierung und darüber halt auch Kunden akquirieren. Aber im Endeffekt, das ist ja heutzutage noch schlimmer geworden.
Ist das wirklich so gewesen? Also wenn ich mir wirklich die alten PC-Games angucke, ich fand, das war fundierter Journalismus.
Ja, und das wollte ich gerade sagen.
Also das war nicht, also meiner Meinung nach war das gar nicht so der Fall.
Ich fand das schlimmer. Genau, wenn ich mir eine PlayStation-Magazin oder wenn ich mir das PlayStation-Magazin gekauft habe, dann bin ich da nicht davon ausgegangen, dass ich da irgendwelchen fundierten, sachlichen, kritischen Journalismus habe, sondern die wollten ihre Videospiele, die auf der PlayStation waren, verkaufen. Das wusste ich ja. Aber nur eine GameStar war für mich mit ganz vielen Artikeln einfach rund und solide. Ich hatte nie das Gefühl, dass da irgendwie ja ein Interessenskonflikt besteht. Das finde ich heute viel schlimmer. Sehr
kritisch bei einigen Sachen.
Ja klar, heute finde ich es wirklich viel, viel schlimmer. Also da wird irgendeiner kriegt das Spiel geschenkt, der wird auch nicht sagen, dass das Spiel scheiße ist. Wobei Game 2 mittlerweile schon durchaus mal auch deutlich kritischer ist und auch sehr, sehr viel schlechte Spiele hervorhebt und auch Probleme in Spielen hervorhebt, was ich auch gut finde, was auch wichtig ist.
Aber die hatten, glaube ich, auch nie den Anspruch, dass sie jetzt journalistisch besonders tiefgreifend sein wollen. Das ist eine Unterhaltungssendung gewesen und das haben sie immer gut gemacht. Das war sehr sketchlastig, fand ich. Da waren auch Infos zu Spielen dabei, aber wenn ich wirklich tiefgreifende Spielinfos haben möchte, gucke ich kein Game One oder Game Two, muss ich da ganz ehrlich
sein. Game Two mittlerweile schon eher als Game One.
Genau.
Aber die haben ja mittlerweile auch ganz klar gesagt, dass sie sich schon als Informationsmedium sehen, aber ihre Meinung vertreten. Und wenn sie finden, dass so ein Spiel einfach nicht gut ist, dann wird man das im Beitrag auch merken. Und das merkst du.
Das ist immer wieder mal da drin, ja.
Genau, das ist immer die Frage, als was du dich selbst verkaufst. Also Meinungsjournalismus, ich finde, das Wort gibt es nicht. Also entweder hast du eine Meinung oder du hast eine journalistisch fundierte Aussage. Aber eine Meinung ist halt kein Journalismus. Das ist halt deine eigene Meinung. Ja. Und wenn du was wirklich belegen kannst, dann ist es Journalismus. Und wenn du auch mehrere Seiten beleuchtest, dann ist es irgendwann Journalismus, wenn du neutral bleibst und dich irgendwie so ein bisschen außen vor hältst. Ne? Also du kannst auch natürlich sagen, die Meinung finde ich gut, aber das ist dann im Endeffekt vielleicht kein Journalismus. Also da soll man sich nicht vertun, finde ich.
Ja.
Was mir gerade noch einfällt zum Thema, welche Wertungsprinzipien fandet ihr immer ganz cool? Also ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, wo ihr das gerade so gesagt habt, ich habe jetzt noch mal die ganzen Zeitschriften hier mal aufgemacht, die ich mir so als Probe mal runtergeladen habe. Jetzt Sega Magazin, PC Games, was habe ich hier noch auf? Powerplay, Maniac und die Videogames. Die haben alle mit Prozentzahlen rumhantiert.
Mach mal Robo Screen Fun und
die habe ich nicht. Gerade die habe ich nicht zum Zugriff, weil ich die nie mochte. Aber was mir noch aufgefallen ist, fast alle haben das Wertungsphase. Das gibt's heute nicht mehr, oder? Das Wertungsphase, also entweder so eine man schneidet Grimassen, die dann irgendwie so im Zustand schlecht kotzen oder so. Oder man hat wirklich, das ging dann so weit, dass man wirklich irgend so eine totale Karikatur von dem Redakteur da reingestellt hat, die wirklich irgendwie kotzt oder was auch immer irgendwie oder in dem Kopf explodiert oder wird hochrot. Sowas gibt's heute nicht mehr, ne? Das Wertungsphase ist gestorben, glaube ich.
Aber das war schon ganz heiß. Ich glaube, das macht keinen Sinn mehr. Übrigens zum Thema Bravo Screen Fun, weil du gerade sagtest, die mochtest du nicht, ne? Ich habe einfach nur Bravo Screen Fun Wertungskasten gegoogelt und das, was ich euch gerade geschickt habe, ist direkt so die ersten drei Cover, die mir an. Das ist Unreal 2014 mit einer eckig-busigen Frau, Lara Croft in einem schwarzen Kleid und Lara Croft in ihrem komischen türkisen Kantenoberteil. Das
war auch nicht die Bravo Screen Fun, die mal so ein aufklappbares Poster von ihr mit dabei hatte?
Ja, bestimmt.
Ohne
definitiv. Witz,
gutes Thema, weil auch ich habe weitergescrollt, gerade mal in der Maniac von 97. Es gab eine Zeit, da waren alle so horny in der Werbung, ja. Es gibt keine Werbung, ist egal, ob für ein Rennspiel oder für ein Aufbaustrategiespiel oder irgendwas. Ich hatte ja vorhin für ein Rennspiel, da sind dann ganz verschiedene Kondome mit Noppen und was weiß ich nicht für tollen Features noch oben drauf und darunter steht für jede Situation das passende Gummi. Und darunter siehst du dann halt irgendwie Touring Car, irgendwas, ne? Jede Werbung war einfach nur Edgelord, irgendeine Sexscheiße, irgendeine was weiß ich, aber so aufs total strunzdummste. Das war eine Zeit lang in den 90ern, war das wirklich die Seuche.
Ja, ne? Weil das es war lustig, Leute angezogen hat.
Es ist wirklich, also peinlich.
Ich sage mal, wenn wir einen Oscar für die beschissensten Cover vergeben würden, ne, dann wäre die Screen Fun schon ganz weit vorn dabei.
Wo hat der Layouter geschlafen? Genau.
Boah.
Wer hat die besten Cover gehabt? Genau.
Boah.
Und wer die schlechtesten?
Ja, aber ich sag dir, Bravo Screen Fun ist echt Paint. Das kriege ich in Paint noch hin. Also
das ist wirklich so zusammen.
Selber
googeln, wir haben da so ein paar Bilder. Wir schmeißen die einfach mal alle rein.
Googelt einfach
egal,
mal.
Egal, was für Qualitätsunterschiede
genau,
die haben.
Genau, googelt einfach mal Screen. Mach einfach Bravo Screen Fun, klick auf Bilder und guckt dir einfach die Cover an. Oder guckt euch da draußen auch die Cover an. Es ist wirklich ein
der Layouter hat Spaß gehabt. Photoshop also Philipp hat zugeschlagen.
Gab es eigentlich in Doktor
so einen Spaß Doktor oder einen Schlaganfall, weiß man nicht genau.
Gab es eigentlich sowas wie Dr. Sommer bei der Screen Fun? Da soll mal gucken.
Das ist, ich glaube nicht. Aber ich finde auf diesem Cover,
was du geschickt hast,
Handys
das googelt,
mit Musik und dann
genau,
ist
auch so ein
alles Kackhandy abgebildet.
Alter Schwede, das ist ja richtig schlimm. Ja,
sucht mal die vierte Ausgabe aus dem April 2000, wo es um Pikachu und PlayStation 2 geht, wo Lara Croft noch im Sand liegt davor. Also das ist wirklich so mein absolutes Highlight an Cringe Videospielcover.
Boah, aber sowas von so richtig. Und dann Handys, cool, mach deine eigenen Klingeltöne und Grafiken.
Es ist doch eigentlich müsste man das Ding, so wie das ist mit Pikachu, das müsste man eigentlich abändern als Podcast-Thumbnail. Das ist schon zu gut.
Oh mein Gott.
Das ist ganz schlimm, das ist richtig schlimm. Internet, die eigene Adresse.
Vor allen Dingen ist es einfach auch nur, man hat so, wie viel möchtest du auf deinem Cover haben? Ja.
Alles.
Es ist einfach, du weißt überhaupt nicht, das ist schlimmer als so ein japanisches Magazin mit den 1000, hier noch ein Bärchen und da noch ein Schriftzeichen und da noch irgendwie schreit dich irgendwas an und es ist das Äquivalent dazu quasi.
Also ich glaube, die hätten wahrscheinlich auf die vorne drauf eine Epilepsie-Warnung drucken müssen.
Mhm, genau.
In der Tat, ja.
Vorsicht beim Durchblättern, Epilepsie.
Welche Cover ich immer ganz gut fand, aber gut, sie waren auch sehr überfrachtet und überladen, war aber vom PlayStation Magazin, die fand ich grundsätzlich gut, aber die haben halt immer ein Hauptcover gehabt und dann halt so verschiedene Sachen, die Demos, die noch dabei waren, aber ich mochte halt immer den Schriftzug von der PlayStation und PlayStation 2 da oben drauf. Ne, das war...
Ich meine,
die mussten natürlich auch auffallen, ne? Du wolltest ja auch neben den Konkurrenten im Zeitschriftenregal entsprechend, dass die Leute dich greifen und
wo nichts drauf ist. Ja, klar, du musst es herausstechen.
Ach, gibt schon schön. Zum Thema mal den Gegenentwurf, wenn man jetzt wirklich mal so die etwas früheren, also so die 80er-Jahre-Magazine nehme ich mal raus, weil da bin ich selber ja auch noch zu jung teilweise für gewesen, um die irgendwie zu lesen oder zu genießen, irgendwie diese, was wir vorhin hatten, ASM, so aktueller Softwaremarkt, Amiga Joker und was weiß ich, wie sie alle hießen. Da hatte ich ja noch nichts mit der ganzen Sache am Hut und meine Eltern hätten mir auch, glaube ich, noch keinen Amiga PC oder sonstiges dahingestellt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an so frühe Cover der, was habe ich hier gerade auf, das könnt ihr jetzt zu Hause quasi mitmachen. Wir sagen euch die Ausgabe und welches Magazin und ihr guckt euch mal das Cover mit uns gleichzeitig an, weil so Podcast, ne, ist ja schwer mit Bildern. Die Powerplay von 793. Mhm. Ich weiß nicht, ob man die so schnell findet.
Jetzt mal alle hier. Powerplay 793. Schauen wir noch mal.
Ein kleines Mitmach-Podcast heute.
Mhm. Ist das so eine alte Hexe, die da drauf ist?
Genau, das ist die
Hexe Day of the von Tentacle. Jetzt,
Ich überlegen, ich glaube, ist das nicht Lands of Lore oder so gewesen, wo die Hexe herkommt? Auf jeden Fall allgemein das Cover, ja? Das ist so wie alte VHS-Kassetten, wo halt auch die Filmcovers gezeichnet sind von irgendwelchen klassischen Filmen. Ja,
wobei ich da noch 1293 mit diesem MechWarrior auch gut finde. Also das hat was. Das hat noch diesen Super Nintendo, Mega Drive Charme, wo du Spiele nicht, also wo du noch in den Laden gegangen bist und du hast dir Spiele gekauft anhand der Verpackung. Weißt du, wenn du reingegangen bist und du hast ein Spiel gesehen und dachtest, boah, ey, was da drauf abgebildet wird, boah, das muss so richtig geil sein.
Dann ist das Cover genommen, umgedreht und wobei ich
ja, damals ja nicht.
Viel schlimmer war es damals bei Spielen, die es dann auf dem Amiga und auf dem C64 gab und die haben immer die Amiga-Bilder gezeigt auf der Verpackung. Dann hast du die C64-Fassung gestartet und dachtest, was zum? Das sieht aber ganz anders aus.
Hier wieder für Chris wieder mal eine Seite zu weit geblättert und schon wieder Werbung und dann geht's los. Alle deutschen Computerenthusiasten der 90er Jahre werden aufhorchen und frohlocken, denn ich habe SCOM-Werbung gefunden. Der SCOM Power Sound. oder der SCOM Power Sound Pro 16 für 399 Mark. Ui. Und der SCOM 486er SX25 im PC Slim Case in Beige. Wer hätte es gedacht? Für schlappe 2000 D-Mark.
Ui, das ist ja fast ein Schnapper.
Übrigens, googelt mal ASM-Zeitschrift und klickt mal auf Bilder.
ASM-Zeitschrift. Ne, Bilder. Da sehe ich so komische Bilder. So, das erste ist so ein Typ mit Sonnenbrille. So 80er die Bilder, die ich da gerade alle sehe. Der erste mit dem Maschinengewehr in der Hand. Danach irgendein Mann in einem Raumanzug, der eine halbnackte Frau durch die Gegend trägt.
Das ist so ein bisschen wie dieser alten Perry Roden.
Ja, genau so sieht das aus.
Ja, genau, so ein bisschen wie so Groschenroman.
Ja,
genau. Hat auch was für sich, aber das wirkt halt noch mehr wie was von Fans gemacht, als von der wirklichen Redaktion.
Das stimmt.
Also ohne jetzt da irgendwie jemanden zu nahe treten zu wollen, weil ich finde es cool, aber das wirkt halt noch nicht auf so einem professionellen Level, wie es halt später betrieben wird, ne?
Ja. Das waren halt noch andere Zeiten. Da gab es wahrscheinlich keine vernünftigen Layouter, da hast du
ja, wobei ich glaube, dass solche Cover nicht ohne waren. Also
nein,
ich
glaube, das war eine richtige Handarbeit.
Das wollte gerade sagen, das sieht nach. Ja.
Ja. Ja. Also die Typen, die das gemacht haben bei aktueller Softwaremarkt, die haben sicherlich später nicht bei der Screen Fun gearbeitet.
Das glaube ich auch.
Meinst du nicht? Nee. Stehe ich gar nicht, wie du darauf kommst.
Guck mal, sie haben hinterher den Slogan auch mal geändert. Am Anfang ist es noch ASM, aktueller Softwaremarkt, ganz groß oben in der Ecke. Ihr könnt auch sowas sein wie hier der Lesezirkel. Ne? Das ist irgendwie so ein bisschen sehr, sehr deutsch und sehr, sehr nüchtern, das Ganze.
Ja, genau.
Und irgendwann spätere Ausgabe, da sehe ich dann auch schon vorne, irgendwie ist Mr. Nuts drauf. Das war so ein Maskottchen-Plattformer. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. So ein komisches Eichhörnchen. Das war, weiß ich nicht, muss dann schon...
Was?
Eben steht da das Spaßmagazin.
Das Spaßmagazin.
Ja, es ist ein bisschen nicht definiert, was für einen Spaß man damit hat, aber es ist auf jeden Fall das Spaßmagazin.
Das ist schon irgendwie witzig alles. Übrigens, die Endzone war ich letztens kurz davor, mir eine zu kaufen, weil ich da richtig Bock drauf hatte. Aber da ist mir wieder eingefallen, dass Nintendo nur Ranz rausbringt und irgendwelche refreshten Spiele. Ja, ich weiß, braucht jetzt nicht schreiben, dass Tears of the Kingdom wohl ein super Spiel sein soll. Ich habe es aber nicht gespielt. Aber grundsätzlich ist es alles so recycelter Ranz. Alter Wein in neuen Schläuchen,
sagt man. Nintendo hat ja wohl mal den besten und mutigsten Film aller Zeiten rausgebracht. Letztens erst noch gesehen. Den Super Mario Brothers Film mit Bob Hoskins und John Leguizamo. Ohne Witz, Leute, dieser Film ist so geil. Ich weiß, ich weiche jetzt vom Thema ab, aber zieht euch den bitte noch mal rein und haltet bei jeder Szene im Hinterkopf, dass die Drehbedingungen so scheiße waren.
Ja, die waren dauerbetrunken.
Bob Hoskins, genau, und John Leguizamo sich ständig einen reingelötet haben, um das Ganze zu ertragen.
Das ist großartig. Ja, das stimmt. Da müssen wir eigentlich auch nochmal, wir hatten schon mal Podcast über Filme für Dingsbums. Wir müssen das mal umgekehrt machen. Filme, die versoftet wurden, aber ich glaube, da gibt es nicht so viel Auswahl. Aber ja, das stimmt. Die tauchen, glaube ich, in so einer After-Credit-Szene, sind sogar zwei Nintendo-Mitarbeiter irgendwie zu sehen oder sowas. Da gab es ja auch irgendwie sowas.
Eigenes Thema, aber ich wollte es nur sagen.
Genau. Das ist ein Jetzt ist natürlich die Frage, wir haben jetzt über viele Zeitschriften geredet, die teilweise noch existieren, teilweise eingestellt worden sind. Ich habe nebenbei dann mal bei Twitter X mal gefragt, gibt es noch Leute, die Zeitschriften kaufen? Und die Antworten, die gekommen sind, sind überwiegend, was auch zu erwarten war, tatsächlich Retro-Zeitschriften. Retro-Gamer und das Return-Magazin wird sehr oft erwähnt.
Ja.
Dann waren sie das auch.
Ich wollte gerade sagen, also ganz ehrlich, schuldig im Sinne der Anklage, ich bin tatsächlich jetzt auf meine alten Tage Abonnent geworden, weil das Return-Magazin kann man leider nicht mehr so kaufen in der Öffentlichkeit.
Das stimmt.
Also habe ich es mir bestellt. Kriegst jetzt irgendwie vierteljährlich, ist das, glaube ich, kommt das, glaube ich, raus.
Alle 3 Monate, genau.
Und ist halt wirklich relativ günstig dabei. Ich war sehr erstaunt, dass ich da irgendwie sogar als Abonnent dann noch weniger zahle, als hätte ich es mir im Laden damals gekauft. Mhm. Super geiles Magazin, weil das ja vermischt halt so alt und neu. Also es geht halt immer um Retro, also es geht immer um, naja, Spiele, die also für alte Konsolen neu gemacht werden hauptsächlich. Also die sind eher so auf der Schiene, wir stellen euch Neuerungen für alte Systeme vor. Mhm. Das ist der Hauptteil. Die machen auch mal einen Klassiktest, keine Frage, aber das ist so deren Ding. Und die Retro-Gamer ist wirklich exklusiv. Wir bearbeiten alte Sachen nochmal schön auf.
Aber ich mag die Retro-Gamer, mag ich eigentlich.
Ich auch, ich mag die beide.
Ich habe tatsächlich die Return habe ich lange Zeit im Abo gehabt. Im Zuge der Umstellung des Abo-Modells bin ich in mich gegangen und habe mich dazu entschlossen, die Return nicht mehr zu abonnieren. Auch wenn ich die sehr gerne gelesen habe. Aber irgendwie habe ich da keine keinen großen Bedarf mehr.
Was heißt denn der Umstellung des Abo-Modells? Haben die denn geändert?
Die haben ein neues Shop-System da irgendwie eingeführt und da konnten die alten Kunden nicht mit übernehmen.
Ach so.
Weil da gab es eine E-Mail zu und dann saß ich hier vor und dachte, okay, melde ich mich da jetzt wieder an? Ja, nein, vielleicht. Und habe mich dann dagegen entschieden. Die Return habe ich tatsächlich immer sehr gerne gelesen. Und das Einzige, was mich bei dieser Zeitschrift wirklich genervt hat oder nervt, sind diese Bilder, die die teilweise da reingeprügelt haben, die du dir mit einer Lupe angucken musst. Und selbst dann sind die teilweise immer noch zu klein. Da weiß ich auch nicht, was sie... Ja, Seiten sind teuer und man versucht natürlich so viel wie möglich da reinzusetzen an Text und so weiter und auch Bilder. Aber wenn du ein Bild hast, was 1x2 Zentimeter groß ist, das ist dann auch beschissen. Also jetzt mal im Ernst. Und die Retro-Gamer würde ich mir gerne mal holen, wenn die demnächst wieder läuft, weil da auch ehemalige GameStar-Redakteure mitarbeiten, tatsächlich.
Schon immer, glaube ich. Ne?
Habt ihr mal darüber nachgedacht, jetzt sind wir beim Printmedien, Umweltschutz, blablabla, mal weg, mal sowas wie Readly oder so zu benutzen, wo man, ich glaube, für 9 oder, weiß nicht, kostet mittlerweile 15 Euro im Monat Zugriff auf ganz viele Zeitschriften hat, wo auch, da ist ja auch unter anderem die GameStar ist drin, die Games Aktuell ist drin, die Maniac ist da drin. Also habt ihr euch da schon mal irgendwie Gedanken drüber gemacht?
Müsste ich mir entweder ein Tablet holen oder der Cutter das Tablet abnehmen, weil ich möchte sowas nicht an einem Notebook oder an einem PC lesen.
Ja.
Und eigentlich möchte ich auch die Zeitschrift in der Hand halten und durchblättern.
Ja, deswegen frage ich ja gerade. Also das ist so ein Stück, wo ich mir so denke, liest man da wirklich so viel Zeitschriften am Tablet? Ich glaube, das ist so ein Ding, wenn ich jetzt viel reisen würde, mit Bahn fahren oder fliegen würde, dann wär ich sofort dabei, weil einfach nur durchblättern ist, glaube ich, ganz cool. Aber so für zu Hause hättest du es wahrscheinlich, das Abo läuft und kostet dich am Ende nur Geld und es liegt da und ja.
Mhm. Das sind wir beim selben Thema wieder zu viel in einer Flatrate zu haben. Also dieses klassische Netflix-Syndrom. Ne? Ich habe irgendwie 1000 Serien und skrippe durch und mache meine ganze Wunschliste oder Watchlist voll und gucke davon nichts. Ja. Die Gefahr hätte ich dann wahrscheinlich auch bei so einem Magazin Flatrate-Gedöns. Und ich finde es halt ungemütlich, wenn man nicht wirklich ein Tablet hat, was wirklich von der Größe her ist, wie die wirklich aktuelle Magazinseite. Ich mag so ein Zoomen und ranzoomen und rauszoomen und je nachdem, wie groß halt das Endgerät ist, finde ich absolut ätzend. Ich finde auch Leute, die Kinofilme auf dem Handy gucken, die hören einfach des Landes verwiesen.
Allgemein also, Dinge auf dem Handy gucken ist schlimm.
Wollt ihr denn von mir? Habt ihr ein Problem oder was?
Jetzt, ja, ey, ja,
du kannst ja doch. Könnt ihr euch mal wieder ein bisschen zusammenreißen?
Die Endzone
übrigens. Es ist natürlich unbezahlt, jetzt ist keine Werbung, aber auch sogar die Endzone ist dort mit drin. Also wenn du jetzt, ich gucke gerade, es ist irgendwie ein Euro im ersten Monat, danach 15 Euro im Monat. Wenn du jetzt zum Beispiel so 15 Euro nimmst und du hättest Bock darauf, hättest du Endzone, GameStar, Maniac und noch zwei, drei.
Das ist natürlich, ja, wie der Xbox Game Pass hier fast.
Ja, ist natürlich ein interessantes Angebot. Ne? Du hast auch die Sonderhefte von GameStar und GamePro dabei. Also vom Computer mit Spiele ist auch dabei. Das ist auch gut, ey.
Ja, aber klar, du kannst wieder sagen, ich will mir jetzt nicht irgendwie tote Bäume in die Wohnung schmeißen, ne? Irgendwie kiloweise. Also irgendwo müssen die Zeitschriften ja auch hin und gesammelt werden, wenn man die denn, ne?
Und Playboy ist natürlich
auch wieder der Faktor.
Ja, genau. So, jetzt seid ihr dran.
Aber da bin ich voll bei Chris. Ich möchte dann bewusst eine Zeitschrift lesen und dann nehme ich die in die Hand und blätter die Seiten auch in meiner Geschwindigkeit um und habe halt was Handfestes, ja. Und das gibt mir ein Tablet einfach nicht. Und schon gar keine Flatrate, wo ich dann anfange, irgendwie einen Artikel aus der Maniac zu lesen. Dann bin ich abgelenkt, klicke auf das nächste, dann finde ich irgendein Magazin, was ich noch nie gelesen habe. Oh, das ist aber interessant, dann bin ich schon wieder rübergesprungen. Also entweder bist du so wie Chris und hast so eine total in sich ruhende Art und sagst, nein, heute nur das. Da bin ich der komplette Gegencharakter. Ich bin so ein Kind ohne Ritalin, was dann irgendwie komplett rechts, links und ich muss mich da selbst zügeln. Und eine Zeitung in der Hand schafft das dann, dass ich mich eben darauf auch konzentriere.
Ich hab ja da am liebsten, also was ich auf der Gokumi gemacht habe, ist, da gab es ein paar, ist immer so Special-Zeitschriften von irgendwelchen Spielen, wo dann quasi aus irgendwelchen Zeitungsberichten nur diese Teile ausgelöst einzeln quasi angeboten wurden. Davon habe ich mir 2, 3 Stück mitgebracht. Ich lese ja sowas doch, also ganz gerne auf dem Klo, ne? Also das finde ich immer sehr, sehr entspannt.
Ja.
Jetzt mittlerweile hat man sein Handy dabei. Aber ich empfehle euch, nehmt mal eine Zeitung mit. Es ist deutlich spannender als das Etikett vom Duschshampoo. Habt ihr alles schon gemacht, weiß ich ganz genau. aber eine Zeitung ist dann immer sehr angenehm. Weil, weiß ich nicht, es hat nochmal so ein anderes haptisches Feedback, sag ich jetzt mal salopp.
Ja, und falls das Toilettenpapier mal alle sein sollte, hast du immer noch welches zur Hand.
Ja,
du musst einfach den beschissenen Beitrag und dann
passt. Ja, genau, die Screenfun ist vielleicht genauso.
Immer schön die Screenfun
bereit haben, ne? Dann kannst du mit Lara Croft den Arsch abwischen, guck mal.
Ach, herrlich. Habt ihr noch das Gefühl, dass wenn ihr heutzutage nochmal Zeitschriften kauft, dass euch noch was überraschen könnte? Dass ihr was drin seht, wo ihr denkt so, das war jetzt sehr interessant, was ich da gelesen habe. Da würde ich mich, glaube ich, gerne nochmal mit beschäftigen oder nochmal was nachgucken. Oder passiert euch das gar nicht mehr?
Also tatsächlich bei der Return habe ich das, weil da ja viele Bereiche vorgelesen, also drüber geschrieben werden, die ich jetzt nicht so aktiv im Internet besuche und gucke, weil dazu gibt es einfach zu viele verschiedene Seiten, wo man rumwuseln müsste. Das überlasse ich lieber den Redakteuren da. Da ist tatsächlich viel Interessantes dabei, aber wenn ich jetzt, ich habe letztens irgendwann mal eine Autozeitschrift in meiner Hand gehalten, eine recht aktuelle. Die Infos, die ich mir da rausgeholt habe, die kannte ich alle schon. Weil ich die
Das habe ich bei Autozeitschriften auch, ja.
Das gleiche aber auch bei Spielezeitschriften oder sowas jetzt aktuelle. Dadurch, dass ich halt Gamestar.de lese und ja, GamePro gucke ich auch immer wieder mal rein, wenn ich explizit nur nach Konsolenkost gucke. Also tatsächlich im Laufe der letzten Jahre habe ich nichts irgendwo in der Zeitschrift gedacht, wo ich, boah, das wusste ich jetzt aber noch nicht. Nee. Dazu ist, glaube ich, zu viel YouTube vor allem, weil da gibt es ja auch genug Inhalte, wo du dir solche Infos ziehen kannst. Dann die Seiten, die ich erwähnt habe. Nee.
Ich habe letztens, ich war ja krank zu Hause, dann habe ich Zeitschrift in die Hand bekommen. Ist ein bisschen älter gewesen. Da habe ich einen Artikel gelesen, das mich irgendwie total interessiert hat. Deswegen frage ich euch. Hm. Und da ging es um das Spiel Dredge.
Ja.
Das habe ich aber dann so für mich, könnte ja ganz geil sein, aber dann wieder aus dem Augen, aus dem Sinn, ne, wie das immer so ist im Leben mittlerweile. Ja. Und dann habe ich es durch Zufall bei der aktuellen GameStar-Folge gesehen, Game 2-Folge gesehen, dass es sogar in die Top 15 der besten Spiele des Jahres gekommen ist. Ja.
Wo und man da sich noch gestritten hat, ist das jetzt ein Indie-Titel oder nicht?
Ach, das war bei Dave the Diver, glaube ich.
Ja. Ah ja, stimmt. Ich
wahrscheinlich
habe das auch getan. Aber interessanterweise, ich hab damals auf einem ähnlichen Weg Moonlighter kennengelernt. Das hat mich damals interessiert. Habe ich auch gekauft auf der Switch, habe ich auch gespielt. Ich muss sagen, es war mir an einem gewissen Punkt einfach zu schwer und mich frustriert das, wenn ich sterbe und mein ganzer Loot ist weg. Das macht mir persönlich wenig Spaß in der Form. Aber ich fand jetzt dieses Dredge fand ich in der Zeitung, wie ich es gelesen habe, einfach total cool. Und dann hat mich der Artikel der Bericht auch nochmal dahin bewegt. Und da bin ich jetzt gerade so ein bisschen am gucken, ob ich es vielleicht noch für die Switch mitnehme in Urlaub jetzt, weil das irgendwie super interessant klang, so vom Spiel her. Cool. Aber alleine der Artikel war halt cool, wie es beschrieben wurde, was man so macht. Und das war so wie früher, dass man sich da einfach mal so seine eigenen Gedanken wieder gemacht hat und sich so das selber so ein bisschen zusammengebastelt hat. Weißt du, wie ich meine?
Ja, und das ist der große Unterschied, wenn du, glaube ich, Berichte von Redakteuren liest, als von irgendwelchen Bloggern, Vloggern oder möchte gern Redakteuren, die dann sich da irgendwas aus den Nägeln saugen, weil Texte von richtigen Redakteuren sind einfach lesenswert. Egal, ob das Spiel jetzt beschissen ist oder nicht.
Ja, vor allen Dingen produzieren sie Bilder im Kopf.
Ja.
Ja. Und ich, wo wir gerade beim Thema sind, das Medium Print stirbt leider unweigerlich bis zu einem gewissen Grad. Ich muss auch wirklich sagen, ich muss eine Lanze für GameStar brechen und die hohe Qualität der Reviews bei YouTube, die hochladen. Also immer wenn ich wirklich nicht genau weiß, soll ich mir jetzt ein Spiel trotz 1000 Querlesens schon von irgendwelchen mehr oder minder aussagekräftigen anderen Quellen, soll ich mir wirklich ein Spiel kaufen? Ich erwische mich immer, wie ich am Ende zu einem GameStar Review oder Preview zurückgehe oder vom GamePro halt, weil es ja nun mal zusammenhängt. Das ist ja ein und dieselbe redaktionelle Masse, wo das herauskommt. Und das ist immer gut. Und manchmal mag das vielleicht zu nüchtern sein und nicht witzig genug oder wie auch immer, ja. Aber es hat immer Hand und Fuß. Es ist super strukturiert. Du hast am Ende hast du ganz klar eine Meinung zu den gewissen Teilbereichen wie Spielbarkeit oder Spielmechanik, Grafik und so weiter. Da merkt man schon, dass da Leute dran sitzen, die das nicht aus dem Bauch heraus mal eben abschreiben, das Ganze. Und das muss ich denen echt hoch anrechnen.
Das stimmt.
Muss man aber Bock drauf haben. Ne? Also kann auch genug Leute geben, die sagen, das ist mir jetzt zu viel klein-klein und das ist mir zu langatmig und ich gucke lieber so ein 1-Minuten-Video. Klar, das ist halt die Zielgruppe dann nicht, aber ich finde, bis heute sind die da nicht.
Ja, die Frage ist, wie viele Leute irgendwann noch lesen können.
Gut.
Ja, das ist noch ein anderes Thema wieder, genau. Ach, sehr schön. Ja, dann würde ich sagen.
Auf jeden Fall gibt es.
Unser Fazit, wie in der Zipi-Spielzeitschrift, unser Fazit.
Unser Fazit. Ich finde, das Medium Spielezeitschrift ist heutzutage völlig unterschätzt. Ich verstehe, warum es nicht mehr den Stellenwert hat, den es früher mal hatte. Im Endeffekt, das Problem ist ja, die News überholen sich ja teilweise auch super schnell. Das ist, glaube ich, das größte Problem. Also in dem Augenblick, wo die News in Druck geht, ist ja schon wieder totenalt. Ne? Es gibt ja nichts Schlimmeres als die News von gestern. Und das ist natürlich in der heutigen Klickzeit extrem, extrem, extrem geworden. Und trotzdem, glaube ich, funktionieren deswegen die Retro-Magazine, weil dort einfach Dinge dann ja nochmal aufgewärmt hochgeholt werden, in die Erinnerung zurückgezogen werden. Und da ist es egal, ob das Spiel schon 5, 10, 15 oder 20 Jahre auf dem Markt ist. Die Leute sehen sich dahingehend zurück. Deswegen funktionieren die, glaube ich.
Ich denke auch.
Ich vermisse allerdings irgendwie ein Stück weit diese alten Demo-CDs oder DVDs. Das ist so, keine Ahnung, das war einfach geil.
Service-Tipp, du kannst die alle im Internet runterladen, als ich
es. Ja, aber eine Demo, ja, aber weißt du, eine Demo runterladen, um das einmal so ein bisschen exkursmäßig zu gehen, nervt mich. Du gehst online, willst was machen, weiß ich nicht, 895.000 Gigabyte. So, bis das Ding runtergeladen ist. So, früher hast du die CD reingepackt. Boah, was ist denn da drauf? Drückst drauf, boom, gestartet. Du warst.
Nein, ich meine, was? Du kannst PC Games Demo-CDs von 1992 runterladen.
Ja, hol dir mal erstmal einen passenden PC, weil das drauf läuft, ne? Aber Dennis, was hast du denn für eine Internetleitung, wenn eine Demo bei dir 5 Jahre braucht? Was ist da los bei dir?
Mann, du weißt doch, wie ich das meine.
Nee, weiß ich gar nicht, weil wenn ich bei Steam Demos anklicke, klicke ich Steam Demo an und dann ist die Demo vor 2 Sekunden auf meinem PC.
Auf deine Frage, ich habe eine 100 Mbit-Leitung, DSL, und das läuft dann immer so mit 70, 80.
Ja, aber ich weiß, wie schnell das ist. Meine ist ja auch nicht viel schneller. Die ist sogar langsamer.
Was ist denn da los bei euch in Essen? Sag mal.
Warum? Ich bin nicht bereit, mehr Geld auszugeben
für Internet. Ich habe ein Gigabit.
Ja.
Das kostet mich, glaube ich, 37 Euro im Monat.
Ja.
Was denn? Normalverbindung oder Glasfaser?
Wie heißt das? Kabel.
Ja. Ach, Kabel. Also ich warte auf die Bautrupps, ich habe einen Glasfaseranschluss umsonst beantragt und auch den passenden Tarif bei Vodafone dann dazu und da warte ich jetzt drauf, bis die hier irgendwann mal die Straße aufreißen. Sollte sich in den nächsten 4 bis 6 Monaten ergeben, weil die sind schon 2 Straßen weiter.
Ja, stimmt, die wollen bei uns ja, ich wohne ja Steinwurf entfernt vom Dennis und da haben die Vermieter auch schon damals gesagt, dass hier demnächst Glasfaser gelegt wird, aber ich glaube, wir verzichten.
Weil nee, ich weiß nicht, wofür. Ich hab's, jetzt muss ich dazu sagen, wir wohnen natürlich im Eigenheim und da wäre es jetzt dumm gewesen, das Angebot der Stadt definitiv, nicht anzunehmen, klar, dass sie dir die Glasfaser bis ans Haus legen, umsonst, und dann für 8 Euro mehr im Monat verkabelt Vodafone intern die Inhouse-Verkabelung auch neu und schlicht sie rein. Und dann wäre es einfach blöd gewesen, es nicht zu tun.
In dem Fall hätte ich es natürlich auch sofort gemacht, keine Frage.
Ja. Wenn ich jetzt Mieter wäre, würde ich es mir vielleicht überlegen. Ja. Schön.
Ja, dann kannst du demnächst 2 CDs gleichzeitig runterladen, guck mal.
Ja. Sei mal nicht so frech. So, ihr Lieben, wir verabschieden uns an dieser Stelle für das Jahr, wünschen euch ganz, ganz, ganz schöne, erholsame, gesunde und geschenkereiche Feiertage. Gutes Essen natürlich auch und kein Stress Hauptsache mit der Familie.
Vor allem gutes Essen.
Genau. Rutscht sehr gut rein und bleibt uns gewogen, empfiehlt uns weiter und so weiter und so fort und habt einen schönen Jahresausklang. Wir hören uns vermutlich frühestens erst Anfang 2024 wieder. Jo. Dann in alter Frische, mit gleichen Stimmen und wie immer viel Meinung und wenig Ahnung.
Richtig.
Was ist denn, wir könnten ja noch kurz Das Jahr bewerte ich eben noch. Das ist ja jetzt, ne, das ist ja jetzt bald vorbei. Ja. Ich gebe diesem Jahr eine solide 80%, 3 Bananen und ein kotzendes Karikaturgesicht.
Ah, ja, gut. Ja. Ach ja, du musst auch noch, gibt's denn auch noch den GameStar von dir dafür? Für herausragendes Game Design oder?
Oh mein Gott, jo. Stimmt.
Und ich ganz natürlich vergessen. Den Day One Patch, Hinweis auf den Day One Patch nicht vergessen.
Ja, also ich gebe einen mittleren Daumen, ein Aktionskurs für ein Jamba Sparabo. Und den verwirrten Smiley.
Den verwirrten? Ja, guck mal. Und meine Bewertung ist eigentlich relativ einfach. Ich schreibe rein, kann nicht bewertet werden, weil Spiel unfertig ist. Wir warten auf die nächste Ausgabe, mal gucken, ob es dann besser wird.
In dem Sinne, ihr Lieben, macht es gut, bleibt uns gewogen und wir hören uns im neuen Jahr. Tschö. Bye, bye.
Bis dann. Tschüss.